Wir sind dabei, uns zu fragen, was die verschiedenen Bezeichnungen im Einzelnen bedeuten. Wir haben uns mit dem Begriff des Taufens befasst. Römisch 2, Doppelpunkt. Der Begriff kommen auf. Was bedeutet er? Wir haben gesehen, dass er im selben Sinne gebraucht wird wie salben. Salben ist ein Kommen auf des Geistes im übertragenen Sinne. Was bedeutet dieses Salben oder dieses Kommen auf? Es geht hier um die Ausrüstung zum Dienst. Ausrüstung mit Kraft. Wenn Jesus gesalbt wird, wird er zu seinem Dienst ausgerüstet. Und wenn der Christ, beziehungsweise der, der den Geist bekommt, ein Mensch mit dem Geist gesalbt wird, wird er zum Dienst für Gott ausgerüstet. Das Salben mit dem Geist bedeutet also eine Zurüstung. Römisch 3, Doppelpunkt, Ausgießen. Ausgießen ist ein Begriff parallel zum Regen, der für Erneuerung gebraucht wird. Er steht für eine Erneuerung des Lebens. Äußerlich wird das ländliche Leben erneuert, im übertragenen Sinne das geistliche Leben. Römisch 4, Doppelpunkt. Das Geben des Geistes wird im Sinne von nicht nur Schenken gebraucht, sondern hineinlegen. Man empfängt den Geist innerlich. Das spricht davon, dass man zufriedengestellt wird, ein Durst wird gestillt und auch, dass es so bleibt. Römisch 5, Doppelpunkt, der letzte Begriff, das Versiegeln. Versiegeln heißt, dass in Besitz genommen wird. Und dieser Besitz wird geschützt. Das Siegel spricht von Eigentum und Schutz. Die nächste Frage, klein b. Was bedeuten diese Begriffe im Ganzen? Das heißt, wenn wir von der Verheißung des Geistes sprechen, was bedeutet sie in der Erfüllung? Diese Bezeichnungen sprechen ja vom Kommen des Geistes als Erfüllung der Verheißung. Was bedeutet diese Verheißung in ihrer Erfüllung? Römisch 1, Doppelpunkt. Es geht um eine Heilsbedeutung. Sie haben Heilsbedeutung. Ob taufen oder kommen auf oder versiegeln oder wie immer die Bezeichnungen heißen. Hier ist von Heil die Rede. Das Kommen des Geistes oder die Verheißung des Geistes hat heilsanwendende Bedeutung. Das heißt, kommt der Geist, so kommt das Heil, die Rettung. Der Geist ist die Rettung. Der Geist kommt, um zu retten, um Heil zu bringen, um die von Jesus Christus vollbrachte Rettung beim Menschen anzuwenden. Zwei Schriftstellen zeigen dieses im Allgemeinen und dann will ich gleich ins Spezielle gehen. Jesaja 44, schlagen Sie auf Jesaja 44, Verse 2 und 3. So spricht Jahwe, der dich gemacht und gebildet und dir von Mutterleib an geholfen hat. Es geht hier um Hilfe. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob. Es geht darum, dass die Furcht beseitigt wird. Also, wenn Furcht beseitigt wird, ist das Hilfe, das ist Rettung. Und du, Jeschurun, ein Edelname für Israel, den ich erwählt habe, denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen gießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Das heißt, wenn der Geist kommt, kommt die göttliche Hilfe, die göttliche Rettung. Die nächste Stelle ist Apostelgeschichte 2. Vers 38-40. Petrus aber sagte zu ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch lasse sich taufen, im Blick auf den Namen Jesu Christi, im Blick auf die Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott rufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten beschwor er und rief er sie auf und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Für Petrus geht es in diesem Zusammenhang um die Rettung von Menschen. Wenn der Geist kommt, kommt die Rettung. Deshalb soll man Buße tun. Welcher Art ist nun diese Rettung, die der verheißene Geist bringt? Groß A, Doppelpunkt. Rechtfertigung. Titus 3, Verse 5 bis oder 4 bis 7. Titus 3, 4 bis 7. Sie dürfen die Stelle aufschlagen. Aber als die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, es geht um das Handeln eines Retters, hat er, und dann kommt eine Verneinung, uns gerettet. Der Retter hat gerettet. Wie? Durch die Wiedergeburt, die mit einem Bad verglichen wird. Der Retter hat durch Wiedergeburt gerettet. Und diese Wiedergeburt ist eine Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgoss, durch Jesus Christus, unseren Retter. Gott, der Vater, rettet durch den Sohn und den Geist. Damit wir, nun durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Das heißt, wenn Gott durch Jesus, durch den Heiligen Geist, durch Erneuerung des Heiligen Geistes, der ausgegossen wird, rettet, ist man gerechtfertigt.
Darf ich nochmal was fragen?
Ja.
An der Stelle Apostelgeschichte war noch von der Wassertaufe die Rede. Tut Buße und lasse sich an die Küche taufen. So werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes.
Und Ihre Frage?
Ja, also, weil wir eben nur von, dass der Heilige Geist rettet, indem er uns neues Leben gibt. Also da ist nicht von der Taufe, Wassertaufe die Rede. Und hier ist von der Wassertaufe. Oder wenn man eben mit baptistischen Leuten und so zusammenkommt, die nehmen einen ja auch gar nicht auf in die Gemeinde, wenn man nicht die Wassertaufe hat. Oder manche lassen auch eigentlich am Abendmahl teilnehmen. Ich glaube, wenn man nicht getauft ist, die Wassertaufe hat, durch die Wassertaufe gegangen ist.
Die Taufe ist ein Zeichen von der Geistestaufe. Sie ist ein Zeichen von Jüngerschaft, von neuer Herrschaft nach Paulus. Aber sie ist nicht die Voraussetzung für die Geistestaufe, sondern das anschließende Zeichen. Sie ist nicht gedacht bei Petrus, wenn er sagt, und lasst euch taufen, als Voraussetzung für das Taufen im Heiligen Geist. Das schließt er an, gleichsam in Klammern, dass das auch geschehen soll. Aber er sagt nicht, dass Taufe auf dieselbe Ebene steht wie Buße, und wenn die zwei erfüllt sind, dann erst kann der Geist geschenkt werden. Das wäre zu viel gesagt im Vergleich zu den anderen Stellen, die nur den Glauben an Jesus Christus als Voraussetzung. Man wird das also so zu verstehen haben. Petrus spricht im Telegrammstil, das ist ein typischer Stil. Zu Buße, so werdet ihr den Heiligen Geist als Gabe empfangen. Aber wenn ihr Buße tut, sollt ihr euch auch taufen lassen. Damals hat man, als Lukas schrieb, hat er nicht Satzzeichen gebraucht. Die müssen wir heute hinzufügen, aber wir müssen den ganzen Zusammenhang betrachten. Und heute müssten wir dieses vom ganzen Zusammenhang her in Klammern setzen. Das heißt, wir sprechen auch so. Wir fangen einen Satz an und dann fällt uns etwas ein, ah ja, das wird aber zugefügt. Aber dies ist nicht vom ganzen biblischen Zusammenhang her gleich auf dieser Ebene Voraussetzung für dies. Ja. Eine Parallelstelle zu diesem ist 1. Korinther 11, wovon Heiligung die Rede ist. 1. Korinther 6. Sagte ich 1. Korinther 6? Nein, 1. Korinther 6, Vers 11. Solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Der Geist Gottes bringt die Rechtfertigung. In welchem Sinne werden wir durch den Geist Gottes gerechtfertigt? In dem Sinne, dass unsere Sündenvergebung aktuell gemacht wird, unser Gewissen wird gereinigt durch den Heiligen Geist. Das ist nicht nur etwas Gesetzliches oder etwas Juristisches, dass wir gerecht gesprochen werden, sondern der Heilige Geist bringt wirklich eine neue Atmosphäre in unser Denken hinein, entlastet unser Gewissen. Das ist eine sehr kostbare Erfahrung zu wissen, dass unsere Sünden wirklich weg sind. Groß B, Doppelpunkt. Heiligung. Wenn der Geist kommt, bringt er Rettung, und diese Rettung ist Heiligung. Rechtfertigung und Heiligung sind Heilsbegriffe, Rettungsbegriffe. Rechtfertigung ist Rettung, Heiligung ist Rettung. Übrigens, es fällt mir gerade ein, dass sehr stark verbreitet so gelehrt wird, dass wir in der Umkehr zu Jesus Christus gerechtfertigt werden, und die Heiligung ist das, was dann darauf folgt in unserem Glaubensleben. Es stimmt, dass wir in der Umkehr gerechtfertigt werden und dass wir als Christen in der Heiligung stehen sollen. Aber es stimmt nicht, dass wir in der Umkehr nicht geheiligt werden und dass wir im Glaubensleben nicht gerechtfertigt werden. Mit anderen Worten, dass diese zwei Begriffe so aufgeteilt werden könnten. Meine eigene Bibelbiografie, dies ist die Umkehr oder Bekehrung und dies das Leben eines Christen und dann die Vollendung. Man sagt, hier findet die Rechtfertigung statt, hier findet die Heiligung statt,
Und hier findet die Vollendung statt.
Aber so kann man das nicht sagen.
Hier findet Rechtfertigung und Heiligung statt. Hier findet Rechtfertigung und Heiligung statt. Hier findet Rechtfertigung und Heiligung statt. Ja. Rettung in Form von Rechtfertigung und Heiligung immer. Nicht nur hier Heiligung und hier nicht. Nicht nur hier Rechtfertigung, hier nicht. Nicht so. Wenn man zu Christus kommt und den Heiligen Geist empfängt, dann wird man nicht nur durch Christus gerechtfertigt, sondern auch durch den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist wird man auch geheiligt und auch durch Christus geheiligt. Das heißt, hier geschieht Heiligung. Die Bekehrung bzw. die Wiedergeburt, der Empfang des Heils, die Zuordnung des Heils, ist beides Rechtfertigung und Heiligung und Wiedergeburt. Darauf kommen wir auch gleich.
Von Reinigung oder Heiligung war auch in Titus 3 die Rede. Erneuerung des Geistes, Reinigung des Geistes, Waschen der Wiedergeburt. Das ist Reinigung. Und auch hier in 1. Korinther 6, Vers 11. Ihr wurdet geheiligt, abgewaschen. Das ist das sind Reinigungsausdrücke, aber das geschieht durch den Heiligen Geist und durch den Namen des Herrn Jesus. Alle sind daran beteiligt in der Dreieinigkeit Gottes. Eine weitere Stelle ist Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15, Verse 8 und 9. Und Gott, der Herzenskündiger, legte für sie Zeugnis ab, für die in Caesarea, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er durch den Glauben ihre Herzen gereinigt hatte. Das heißt, wenn der Heilige Geist dort kam, dann wurden die Herzen gereinigt. Und das ist Heiligung. Wir sprechen davon, dass wir ein reines Herz bekommen. Das heißt, einen inneren Menschen, der rein gewaschen ist. Ein Gewissen, das rein ist. Groß C, Doppelpunkt. Diese Rettung wird auch Wiedergeburt genannt. Sie wird Rechtfertigung genannt, sie wird Heiligung genannt, sie wird Wiedergeburt genannt. In Ezechiel 36 hieß es, in Vers 26 und 27, Ezechiel 36, Verse 26 und 27, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Der neue Geist bringt das neue Herz. Wenn Gott seinen Geist in den Menschen hineinlegt, dann kommt ein neues Herz, und das ist, was wir Wiedergeburt nennen. Und schlagen Sie auf, Sie haben wahrscheinlich immer noch Apostelgeschichte 15, schlagen Sie auf Apostelgeschichte 11, dort haben wir es wieder. Verse 13 bis 18. Petrus spricht in Jerusalem vor den Christen dort. Und er berichtete uns, wie er in seinem Hause den Engel gesehen habe, der da stand und zu ihm sagte, schicke nach Joppe und lass Simon holen, der Petrus zugenannt wird. Der wird die Worte zu dir reden, durch welche du gerettet werden wirst. Wie wird man jetzt gerettet, wenn Petrus spricht? Du und dein ganzes Haus. Das heißt, es handelt sich hier also um solche, die diese Worte hören konnten und dann dadurch gerettet wurden. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie. So kam die Rettung, gleich wie auf uns am Anfang. Da dachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet im Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hatte, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden waren, wer war ich, dass ich Gott hätte wehren können, mit dem Taufen also. Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sagten, so hat denn Gott auch denen, die aus den Völkern sind, Buße zum Leben gegeben. Was geschieht, wenn man Leben bekommt? Man wird wiedergeboren. Leben bekommt man durch Geburt. Neues Leben durch neue Geburt. Für die Christen in Jerusalem bedeutete dieses Ereignis in Caesarea, wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann sind die Leute wiedergeboren. Der Empfang des Geistes ist die Wiedergeburt für die neutestamentliche Gemeinde. Nicht Wiedergeburt und dann erst später Empfang des Geistes. Galater 5, Vers 25. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Wir leben, weil der Geist uns zum Leben brachte. Das heißt, wir könnten auch so übersetzen, wenn es durch den Geist gekommen ist, dass wir neues Leben haben, dann wollen wir aber auch mit Hilfe dieses Geistes dieses neue Leben leben. Ja, das ist, was der Text sagt. Es ist durch den Geist gewesen, dass wir zu diesem Leben kamen. Und derselbe Geist, der uns zu Leben brachte, will uns helfen, in diesem Leben zu leben. Das heißt, es ist der Geist, wenn er kommt, der Wiedergeburt bringt. So war es auch in Titus 3, 5 und 6, das wir vorher gelesen hatten. Titus 3, Verse 5 und 6. Deshalb wird der Geist auch der Geist des Lebens in Christus genannt. Groß D, Doppelpunkt. Die Rettung, die der Geist bringt, bedeutet, dass man ein Eigentum Gottes geworden ist. Vorher war man nicht ein Eigentum Gottes. Rettung heißt, man gehört Gott. Das heißt, es beginnt eine neue Herrschaft. Rettung heißt, unter die Herrschaft Gottes kommen, unter die gütige Herrschaft Gottes kommen. Rettung heißt Herrschaftswechsel. Vorher unter der Herrschaft Satans, jetzt unter der Herrschaft Gottes. Römer 8, Vers 9. Wer den Geist des Christus nicht hat, ist nicht sein Eigentum. Mit anderen Worten, wenn man den Geist Christi hat, dann ist man ein Eigentum Gottes. Wo der Geist hinkommt, macht er ihnen zu einem Eigentum Gottes. Davon spricht das Siegel. Ja. Das Siegel heißt, jetzt gehört dieser Gott. Das ist Rettung, ein Rettungsakt. Vers 14. Alle, die vom Geist Gottes geleitet, geführt werden, sind Gottes Söhne. Sie sind nicht mehr unter dem Gesetz, sie sind gerettet vom Fluch des Gesetzes. Sie sind jetzt Gottes Eigentum unter neuer Herrschaft. Sie werden vom Geist geführt. Kapitel 14, Vers 17 und 18. Das Königreich Gottes, nicht Reich, sondern Königreich, ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn man den Heiligen Geist hat und im Geiste ist, dann ist man im Königreich Gottes. Vers 18. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig. Und auch von den Menschen gebilligt. Der Heilige Geist bringt uns unter die Herrschaft Gottes. 1. Korinther 6, Vers 19. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, welchen ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ein Tempel ist ein Haus, das einem Gott gehört. Wir sind ein Tempel, der dem Gott Geist, Heiliger Geist, gehört. Denn ihr seid teuer erkauft worden. Wir gehören also Gott, weil der Heilige Geist in uns ist. Der Geist macht zum Eigentum Gottes. Wie schon gesagt, das Siegel spricht ebenfalls davon, Epheser 1, Vers 30. Groß E, Doppelpunkt. Der Heilige Geist bringt die Sohnesstellung, die Sohnesstellung. Wir haben zwei Stellen, eigentlich drei, zwei in Kapitel 8 im Römerbrief und eine Stelle im Galaterbrief. Schlagen wir Kapitel 8 im Römerbrief auf. Ihr habt nicht einen Geist der Versklavung empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnesstellung, nicht Kindschaft, nicht Adoption, sondern Sohnesstellung. Dies ist ein Begriff, der mit dem Gesetz zu tun hat. Es sollte klar sein, dass dieser Begriff ein Begriff ist, der mit dem Gesetz zu tun hat. Wer die Stellung eines Sohnes hat, ist nicht unter dem Gesetz. Das heißt, ein Sohn in diesem Sinne, wer die Stellung eines Sohnes hat, ist vom Gesetz befreit. Wer unter dem Gesetz ist, ist unter dem Todesurteil des Gesetzes. Wer aber von dem Gesetz befreit ist, ist gerettet von dem Tod, zu dem das Gesetz verurteilt. Der ist im Haus Gottes und ist dort frei. Vers 23. Nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir warten seufzend auf die Sohnesstellung. Das heißt, die Erlösung unseres Leibes. Es gibt zwei Sohnesstellungen, weil es zwei Gesetze gibt. Es gibt das Gesetz Moses und es gibt das Naturgesetz. Das Gesetz Moses ist das, wovon wir befreit werden, wenn wir uns bekehren. Und dann bekommen wir den Heiligen Geist, der uns vom Gesetz befreit. Das ist Vers 15. Wir sind jetzt schon im Geist, im Innerlichen. Der innere Mensch ist schon frei durch den Heiligen Geist vom Gesetz Moses. Aber der äußere Mensch ist noch nicht frei von seinem Gesetz. Das heißt, dem Gesetz dieser Welt und dem Gesetz des Zerfalls. Wir seufzen noch. Der Leib ist nicht gerettet. Er ist noch nicht von Golgatha erfasst. Ja? Das kommt noch. Wann? Wann Jesus kommt und unser Leib verwandelt wird. Und das wird durch den Heiligen Geist geschehen. Und dieser Geist wird dann uns eine zweite Rettung bringen. Das ist die Vollendung. Ja? Dann, wenn Jesus kommt, werden wir befreit werden, dem Leibe nach. Aber das geschieht auch durch den Geist. Es gibt also zwei Rettungen, eine für den inneren Menschen, eine Rettung für den äußeren Menschen. Und diese werden in diesen Texten Sohnesstellung genannt. Die Erklärung dafür ist in Galater 4. Den Text hätten wir eigentlich zuerst lesen sollen. Galater 4, 1 bis 7. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Sklaven kein Unterschied im selben Haus, obwohl er Herr aller Güter ist. Der Junge mag zum Beispiel 14 Jahre alt sein. Im Grunde, potenziell, ist er der Erbe, ja, der Herr, der künftige Herr des ganzen Hauses. Sein Freund, mit dem er spielt, ist nicht ein Sohn seines Vaters, ist nicht sein Bruder, sondern ein Sklave des Vaters. Aber Paulus sagt, was die Stellung zum Vater betrifft, ist kein Unterschied zwischen diesen beiden. Sie sind beide unfrei. Wir verstehen das nicht. Aber man muss wissen, dass Kinder Sklaven waren. Das ist unverständlich uns heute, nicht wahr? Aber Kinder waren Besitz des Vaters, genau wie die anderen Sklaven, die Frau auch. Alle gesetzlich, was das Gesetz betraf, eine Kategorie. Man konnte sie aus Gefühlsgründen anders behandeln, ja? Aber auch alle Sklaven wurden ja nicht gleich behandelt. Also die Behandlung konnte verschieden sein, aber die Stellung vor dem Gesetz war dieselbe. Das lesen wir weiter. Sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Und was ist das für eine Zeit? Das ist die Zeit der Feier der Sohnesstellung. Die Sohnesstellung war eine Feier, ein Zeitpunkt, wo man von dem Gesetz frei wurde, von dieser Stellung der Abhängigkeit, der starken Abhängigkeit, in die Stellung der Freiheit. Im römischen Gesetz war man dann ein Bruder des Vaters, biologisch ein Sohn, ja ein Kind, aber gesetzlich ein Bruder des Vaters, auf derselben Ebene. Ebenso waren auch wir, sagt Paulus, als wir noch unmündig waren, die Israeliten unter dem Gesetz vor Pfingsten, den Elementen und dem Elementaren der Welt als Sklaven unterworfen. Aber als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren, unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, herauskaufte, damit wir die Sohnesstellung empfingen, die Befreiung vom Gesetz. Weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der schreit aber Vater. Wer den Sohn hat, der ist also frei von diesem Sklavenzustand. So bist du also nicht mehr Sklave, sondern Sohn, das heißt frei vom Gesetz. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Dieses erklärt die Sohnesstellung durch einen Vergleich mit der irdischen Praxis. Groß F, Doppelpunkt. Wenn der Geist kommt, bringt er eine neue Verbindung. Eine neue Verbindung. Dies ist zuerst eine Verbindung mit Gott, aber dann auch Kraft dessen eine Verbindung mit anderen, die diese Verbindung mit Gott haben. In Johannes 14 sagt Jesus einmal, ich gebe Ihnen die Stelle, aber ich werde sie jetzt nicht mit Ihnen lesen. Johannes 14, 16 bis 20. Da hat ja Jesus verheißen, dass der Fürsprecher kommt. Ich werde euch nicht weisen zurücklassen, ich werde den Fürsprecher schicken. An jenem Tage, sagt Jesus, werdet ihr erkennen, dass ich im Vater und der Vater in mir ist und ihr in mir. Das heißt, der Geist bringt in eine Verbindung, in eine geistliche Verbindung mit Gott. Weitere Stellen, Johannes 15, ab Vers 1. Da haben wir das Bild vom Weinstock und den Reben. Das geht bis etwa 8. Da heißt es, verbleibt in mir, eigentlich sollten wir sagen an mir, denn die Rebe ist nicht im Weinstock, sondern am Weinstock, so wie der Finger an der Hand ist. Natürlich, dort wo der Finger mit der Hand verwachsen ist, dort könnte man sagen, der Finger ist in der Hand und der Hand in der Finger, in dem Finger, ja, gerade hier in diesem Bereich. Man kann schwerlich unterscheiden, genau wo die Linie verläuft. Da ist ein Ineinander. Und das ist, wovon Jesus spricht. Wir sind gewissermaßen selbstständig als Rebe. Wir sind nicht die, der Weinstock. Ja? Und dennoch, dort, wo wir verwachsen sind, sind wir ineinander. Jesus in mir und ich in ihm. Und dies ist, was wir meinen, wenn wir von dieser Heilsverbindung sprechen. Wir waren vorher weit weg von Gott. Der Heilige Geist holt uns aus der Welt, bringt uns zu Jesus und lässt uns mit Jesus verwachsen sein, verbindet uns, pflanzt uns hinein in Christus, sodass wir jetzt Reben am Weinstock sind. Und das ist die Heilsverbindung. Jetzt haben wir das Leben von Christus. Der Stamm, der Weinstock ist Christus, er trägt das Leben, er hat das Leben. Kommen wir als Reben in ihn hinein, werden wir aufgepropft. Dann leben wir, weil sein Leben in mich hineinkommt. So ist sein Leben in mir und ich bin in ihm verwurzelt, gleichsam. Dies ist eine Lebensverbindung, eine Lebensverzahnung, eine Lebensverknüpfung. Ich lebe Kraft dessen, dass ich in Christus bin. Ich habe kein Leben in mir. Ich hole das Leben aus Jesus Christus. Aber das ist eine Verbindung, die durch den Heiligen Geist zustande kommt. Das ist, was wir hier betonen wollen. Der Heilige Geist bringt diese Lebensverknüpfung mit Gott und Jesus Christus. So auch Römer 8. Wir sind im Geist und der Geist in uns und Christus ist in uns. Römer 8, 9 und 10. Ebenfalls 1. Korinther 12, 12 und 13. In Vers 12 sagt er, mit der Gemeinde ist es wie mit einem Körper. Er hat viele Glieder, aber er ist ein großer Körper. Und das ist, wie die Gemeinde ist. Der Christus ist der Kopf und wir sind der Leibteil. Und jeder von uns ist etwas an diesem Leib. Aber wir sind mit dem Kopf, mit dem Haupt verwachsen. Warum? Vers 13. Denn wir sind alle Glieder, getauft worden im Geist und getränkt worden mit dem Geist. Das heißt, wir kamen in den Geist hinein und der Geist kam in mich hinein. Und dadurch, dass der Geist in uns kam und wir in den Geist, kamen wir in Christus und er in uns und in die Gemeinde. Ja. Wir sind also mit Christus verwachsen und Kraft dessen miteinander verwachsen. Jeder von uns kommt zu Jesus und so durch werden wir miteinander verbunden. Durch den Heiligen Geist, ja?
Kann man das mit dem Heiligen Geist und den Nervenzellen vergleichen, weil die auch praktisch die Verbindung herstellen vom Kopf in die Finger?
Vielleicht. Vielleicht mit dem Blut. Es wären einige Vergleiche wahrscheinlich. Entschuldigung, noch zwei Stellen. In 1. Johannes 3 schreibt Johannes diese Verbindung auch dem Heiligen Geist zu. 1. Johannes 3, Vers 24 und Kapitel 4, Vers 14, glaube ich, ist es. Kapitel 4, Vers 14. Groß G, Doppelpunkt. Groß G, Doppelpunkt. Wenn der Geist kommt, kommt auch die Ausrüstung, die geistliche Ausrüstung. Sehr oft wird diese Ausrüstung abgetrennt vom Kommen des Geistes und wird als eine zweite Erfahrung hingestellt. Die Ausrüstung mit Kraft ist ein Heilsakt. Nicht ein Akt nach dem Heil. Das Heil empfangen wir in der Wiedergeburt. Und in der Wiedergeburt werden wir stark. Das zeigen einige Stellen. Ezechiel 36, schlagen Sie auf, Ezechiel 36, Vers 27. 26 und 27. Ezechiel 36. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Das ist Wiedergeburt. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben. Das heißt, durch den Geist kommt dieses neue Leben. Und jetzt kommt es. Und werde solche Leute aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln. Die Satzungen sind der Wille Gottes. Ja. Der Geist macht fähig, den Willen Gottes zu tun. Wer den Geist nicht hat, kann den Willen Gottes nicht tun. Paulus sagt, er kann Gott nicht gefallen. Aber durch den Geist kommt die Ausrüstung, um Gottes Willen wirklich zu tun. Erst dann kann man gehorsam sein. Erst dann kann man Gott wohlgefällig leben. Apostelgeschichte 1. Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen. Wann? Wann man den Geist empfängt. Wann der Heilige Geist über euch kommt. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Jemand hat gesagt, Zeugen ist nicht etwas, das man tut. Zeuge ist, was man ist. Man ist ein Zeuge im ganzen Leben, in Wort und in Tat. Ein Christ ist ein Licht, ob er spricht oder nicht. Ich wurde plötzlich Poet, ja. Ein Christ ist ein Licht, ob er spricht oder nicht. Er ist als Person, weil der Heilige Geist in ihm ist, ein Zeuge. Wenn er den Mund auftut, schön. Wenn nicht, sein Leben ist ein Zeugnis. Aber dazu braucht es Ausrüstung. Die Ausrüstung ist der Heilige Geist in Person. Nach der Pause noch einige Stellen.